a 3.325 kHz, sito web www.voynews.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id. und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Religionsminister Nazaruddin Umar reist nach Saudi-Arabien, um sich auf den Hajj 2025 vorzubereiten. Die Sanierung des Kum-Bewasserungsgebiet in Tegal, Zentraljava, soll die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln unterstützen. Export von Palmölmühlenabwasser, Palmölrückständen mit hohem Säuregehalt und gebrauchtem Speiseöl beschränkt. Indonesien Kulturminister weiht die Revitalisierung des Königlichen Parkes Taman Sari Gunungan Aceh ein. Laut Verteidigungsminister muss Kopassus über ausreichende Softpower verfügen. Patrick Kluivert ist bereit, die nationale Fußballmannschaft Indonesiens zur Weltmeisterschaft 2026 zu führen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Religionsminister Nazaruddin Umar reiste nach Saudi-Arabien, um sich auf den Hajj 2025 vorzubereiten. Laut Nazaruddin ist diese Vorbereitung ein Teil der Umsetzung der Mission von Präsident Prabowo Subianto, um die Qualität des Hajj aus früheren Jahren zu verbessern. Zitiert von Kompas am Sonntag, in Jakarta wird Nazaruddin Umar während seines Aufenthalts in Saudi-Arabien eine Reihe von Aktivitäten im Zusammenhang mit den Hajj-Vorbereitungen durchführen. Er wird unter anderem ein Treffen mit dem saudi-arabischen Minister für Hajj-Angelegenheiten Taufik F. Al-Rabi'ah abhalten, um die Zusammenarbeit bezüglich der Durchführung des Hajj 1446 Hijri oder 2025 abzuschließen und zu unterzeichnen. Nazaruddin bat außerdem die Staatsanwaltschaft und die Kommission zur Korruptionsbekämpfung KPK Hilfe, die Vorbereitung und die Führung des Hajj 2025 zu überwachen, damit gemäß den geltenden Vorschriften abläuft. In diesem Jahr erhält Indonesien eine Quote von 221.000 Hajj-Pilgern. Diese Zahl unterteilt sich in reguläre Pilger, regionale Hajj-Beamte, Hajj- und Umrah-Beratungsgruppe sowie spezielle Hajj-Pilger. Der indonesische Bauminister Dodi Hanggodo sagte, dass die Sanierung des Gungbewässerungsgebiet DI im Distrikt Balapulang, Bezirk Tegal in der Provinz Zentral Java dazu diene, die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu unterstützen. Zitiert von Antara am Sonntag, den 12. Januar in Jakarta, sagte Dodi, dass das Gungbewässerungsgebiet neben der Kontrolle von Überschwemmungen vor allem die Aufgabe habe, 6.632 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche zu bewässern. Die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zu unterstützen, wird das Bauministerium über das Generaldirektorat für Wasserressourcen die Sanierung von 45.000 Hektar Bewässerungsgebiet in ganz Indonesien rehabilitieren. Eine davon umfasst die Planung der Sanierung von Gungbewässerungsgebiet durch das Pemali-Juana-Flusszentrum. Laut Dodi hat die Regierung die Sanierung von Gungbewässerungsgebiet mit einem Budget von 85 Milliarden Rupiah für 2025 geplant. Er hofft, dass die Sanierung von Gungbewässerungsgebiet die Funktion und die Nutzung der Bewässerung für die Menschen in Tegal verbessern wird, sodass der Pflanzindex und die landwirtschaftliche Produktion erhöht werden können. Das indonesische Handelsministerium hat eine neue Verordnung des Handelsministers erlassen, den Export von Abwässern aus Palmölmühlen, Palmölrückständen mit hohem Säuregehalt und gebrauchtem Speiseöl zu begrenzen. Die Beschränkungen sind in der Verordnung Nummer 2 des Handelsministers von 2025 über Änderungen der Verordnung des Handelsministers Nummer 26 von 2024 über Exportbestimmungen für Palmölderivate geregelt. Die Verordnung des Handelsministers tritt am 8. Januar 2025 in Kraft. Zitiert von Kompas, am Sonntag, den 12. Januar in Jakarta, sagte Handelsminister Budi Santoso, dass diese Politik ergriffen worden sei, die Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Speiseölindustrie bei der Umsetzung des Volksspeiseölprogramms zu gewährleisten. Darüber hinaus soll auch die Umsetzung von 40% palmölbasiertem Biodiesel B40 unterstützt werden. Der indonesische Kulturminister Fadli Zon weihte am Sonntag, den 12. Januar, die Revitalisierung des königlichen Parks Taman Sari Gunungan Aceh Sultan Iskandar Muda ein. Genauer gesagt, der Grabstätte der königlichen Familie von Aceh. Fadli Zon sagte, dass die Stätte Taman Gunungan Aceh Sultan Iskandar Muda eine wichtige historische Stätte sei und weiterer Untersuchungen bedürfe. Da dieser Fund auch eine Fortsetzung früherer Forschungen aus den Jahren 1975 bis 1976 sei. Fadli Zon erklärte, dass der königliche Park Taman Sari Gunungan ein schriftlicher Teil des Bustanul Salatin Buches sei, dessen Fundstätte noch immer gut erhalten sei. Fadli Zon hofft, dass der Park Taman Sari Gunungan durch kulturelle Aktivitäten belebt wird, sodass das Objekt nicht nur zu einem Ort wird, an dem Geschichte gespeichert wird. Der Indonesische Verteidigungsminister Safri Samsudin betonte, wie wichtig es sei, dass die Elitentruppen der indonesischen Armee Kopassus mit humanitären oder Soft-Power-Fähigkeiten ausgestattet werde, um ihre militärische Operationen unterstützen zu können. Safri teilte dies mit, nachdem er dem Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte und dem Kommandant-General der Elitentruppen Kopassus bei der Überprüfung des Ausbildungs- und Trainingszentrums für die Elitentruppen der indonesischen Armee Kopassus in Batu Jajar, Bandung am Sonntag, den 12. Januar, die Informationen gegeben hatte. Safri gab außerdem bekannt, dass die Trainingsanlagen für den Häuserkampf gebaut und mit Einrichtungen für humanitäre Hilfe ausgestattet werden, so dass sich die Ausbildung nicht nur auf militärische Operationen konzentriert, sondern auch humanitäre Aspekte berücksichtigt werden. Er betonte außerdem, wie wichtig es sei, dass die Ausbildungseinrichtungen einen mehrdimensionalen Ansatz verfolgen, der die Komplexität moderner Kampfszenarien berücksichtigt. Der neue Trainer der nationalen Fußballmannschaft Indonesiens, Patrick Kluivert, ist am Samstagabend, den 11. Januar, in Indonesien eingetroffen. Er wurde von Dutzenden Anhängern und Fans begeistert begrüßt. Patrick Kluivert sagte, er genieße den Druck und sei bereit, das Garuda-Team zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 zu führen. Patrick Kluivert ist davon überzeugt, dass die Liebe der Fans der indonesischen Nationalmannschaft zum nationalen Fußball auf höchstem Niveau ist. In einer Pressekonferenz am Sonntag, den 12. Januar, sagte Patrick Kluivert, es könne dazu genutzt werden, den Teamgeist der indonesischen Nationalmannschaft zu stärken. Die Begeisterung der Fans der indonesischen Nationalmannschaft lässt sie an den Kommentaren auf dem offiziellen Instagram-Account des Indonesischen Fußballverbandes PSSI erkennen, nachdem Patrick Kluivert offiziell als neuer Trainer der nationalen Mannschaft bekannt gegeben wurde. Patrick Kluivert kam, nachdem Shin Tae-yong das Team 5 Jahre lang aufgebaut hatte. Und Indonesien liegt derzeit mit 6 Punkten aus 6 Spielen auf dem 3. Platz der Qualifikation. Bei seiner Einführungssitzung am Sonntag, den 12. Januar in Jakarta, betonte Kluivert, dass es keine andere Wahl gebe, als die verbleibenden 4 Spiele zu gewinnen. Patrick Kluivert ist ein niederländischer Stürmer, der für eine Reihe europäischer Topclubs wie Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV und Lille gespielt hat. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.673 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.816 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.217 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 22 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 58 bis 95 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Der Kommentar hat heute die große Rolle des Finanzsektors bei der Bewältigung der Klimaprobleme zum Thema. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hielt am Sonntag bei der Eröffnung der 15. Generalversammlung der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien IRENA in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, eine Rede. Das Treffen, an dem Delegierte aus 170 Mitgliedsländern teilnahmen, stand unter dem Motto Beschleunigung der Wende zu erneuerbaren Energien, der Weg in die Zukunft. Einer der wichtigsten Punkte in den Ausführungen des UN-Generalsekretärs war die Frage der finanziellen Zwänge, mit denen die Entwicklungsländer konfrontiert sind. Laut Antonio Guterres ist eine Erhöhung der Kreditvergabekapazität der multilateralen Entwicklungsbanken, MDBs, erforderlich, um die Energiewende in den Entwicklungsländern zu beschleunigen. Im Mittelpunkt der 15. Sitzung von IRENA stand die Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien bis 2030, mit erhöhten Ambitionen bei den national festgelegten Beiträgen oder in NDC 3.0. Darüber hinaus unterstützen wir den Übergangsprozess und nutzen innovative Finanzströme in Entwicklungsländern. Im Bestreben, die Welt voranzubringen, kommt es häufig zu Finanzierungsproblemen. Dies ist angesichts der uneinheitlichen Qualität der Volkswirtschaften der einzelnen Länder weltweit üblich. Aus diesem Grund konzentrierte sich die Klimakonferenz COP29 im vergangenen November in Baku, Aserbaidschan, auf die Bemühungen zur Erhöhung der Klimafinanzierung. Damals wurde auf der COP29 erfolgreich ein Klimafinanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr für Entwicklungsländer bis 2025 vereinbart. Auf dem COP29-Treffen gelang es Indonesien, eine Vereinbarung über eine grüne Finanzierung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro oder rund 20,18 Billionen Rupiah zu erzielen. Die Mittel kamen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder KfW für den Stromsektor. Indonesien selbst benötigt Schätzungen zufolge grüne Finanzierungen in Höhe von bis zu 281 Milliarden US-Dollar oder rund 265,3 Billionen Rupiah. Finanzierungsquellen könnten zwar aus dem privaten Sektor und durch die Zusammenarbeit zwischen Ländern stammen. Die bestehende Finanzierung ist jedoch noch lange nicht optimal. Nach der erfolgreichen Einigung über die Erhöhung der grünen Finanzierung auf der COP29 ist es nur natürlich, dass Generalsekretär Guterres dieses Mal auf einen ähnlichen Erfolg bei der 15. IRENA-Sitzung hofft. Denn in Wirklichkeit sind grüne Finanzierung und Energiewende zwei Dinge, die Hand in Hand gehen müssen, wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen. Ein weiterer Punkt, der im Hinblick auf eine beschleunigte Energiewende Aufmerksamkeit verdient, ist die staatliche regulatorische Unterstützung des Klimawandels und die Gestaltung der Energiewende von fossilen Brennstoffen zu sauberer Energie. Allerdings ist die Finanzierung äußerst dringlich und erfordert internationale Unterstützung, insbesondere von großen Ländern. Die Welt hofft, dass die erste Energiekonferenz im Jahr 2025 echte Ergebnisse für die Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Erdtemperatur und zur Verbesserung des Klimas hervorbringen wird. Bleibt zu hoffen, dass die positiven Errungenschaften der COP29 vom vergangenen November wiederholt werden können, so dass die Welt im Hinblick auf die klimatischen Herausforderungen, die für alle zunehmend spürbar werden, nicht die Hoffnung verliert. Liebe Zuhörer, soweit Kommentar. Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in neun Sprachdiensten. Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musik Regenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hier sind historische Ereignisse, die am 13. Januar in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 13. Januar 1965, dem Kanigoro-Zwischenfall in Kediri. Der Kanigoro-Vorfall ereignete sich am 13. Januar 1965 im islamischen Internat Al-Jauhar im Dorf Kanigoro im Bezirk Kediri, Ostjava. Der Vorfall begann im Morgengrauen etwa 5:30 Uhr morgen West-Indonesischer Zeit, als ein Mob der Indonesischen Bauernfront BTI und der Volksjugend PR, die der Indonesischen Kommunistischen Partei PKI angeschlossen sind, die Mental Trainingseinrichtung der Indonesischen Islamischen Studenten PII, an der Hunderte von Teilnehmern sich beteiligten. Der mit scharfen Waffen bewaffnete Mob stürmte die Moschee, ohne seine Schuhe auszuziehen, trat auf den Koran und beschädigte ihn. Außerdem verhaftete er Teilnehmer und Komiteemitglieder, darunter auch Kyai Haji Jauhari, so 7 Kilometer zum Polizeisektorbüro von Kras vorgeführt werden. Einen Monat nach dem Vorfall wurde der Fall durch PII-Proteste und die Verhaftung mehrerer Beteiligter, darunter Anis Abioso, abgeschlossen. Wir wenden uns dem Ereignis vom 13. Januar 2001 zu. Als ein Erdbeben El Salvador erschütterte. Am 13. Januar 2001 erschütterte ein schweres Erdbeben El Salvador, genauer gesagt das Zentrum von San Salvador. Mindestens 944 Menschen wurden getötet. 5.565 weitere verletzt, 108.261 Häuser stürzten ein, 169.692 weitere Häuser wurden beschädigt und mehr als 150.000 Gebäude zerstört. Schwere Erdrutsche in Santa Tecla und Comasagua forderten rund 585 Todesopfer. Auch in Guatemala starben 8 Menschen. Das Epizentrum des Erdbebens lag 100 Kilometer südwestlich von San Miguel in El Salvador. In einer Tiefe von 60 Kilometern, Berichten zufolge, war das Beben von Mexiko-Stadt bis Kolumbien zu spüren. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 13. Januar 2012. Als das italienische Kreuzfahrtschiff Costa Concordia auf Grund lief und auf ein Korallenriff prallte, am 13. Januar 2012 lief das italienische Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der Küste der italienischen Insel Giglio auf ein Korallenriff auf und kenterte in einem 80-Grad-Winkel. Infolgedessen mussten 4.232 Menschen evakuiert werden. Dieses seit 2006 im Einsatz befindliche Schiff hatte einen Unfall, weil es zu nah an der Küste fuhr. Bei dem Vorfall kamen 3 Menschen ums Leben, beziehungsweise 2 Passagiere und ein Besatzungsmitglied. 43 weitere wurden verletzt und 17 Menschen werden vermisst. Der Kapitän des Schiffes, Francesco Schettino, wurde wegen des Verdachts auf Fahrlässigkeit und Schiffsflucht festgenommen, während die Rettungsarbeiten nach dem Vorfall noch über 24 Stunden andauerten. Bei dem Vorfall handelte es sich um eine der größten Schiffskatastrophen, an der ein modernes Kreuzfahrtschiff beteiligt war. Er brachte schwere Verluste mit sich und warf einen Schlaglicht auf die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Schiff. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Bukankah dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Bukankah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi.
Die Bundesregierung unserer Indonesien behandelt heute das Thema. Russland sagte, dass Indonesien in den BRICS-Staaten eine wichtige Rolle bei der Vereinigung des globalen Südostens spiele. Die russische Regierung begrüßt den Beitritt Indonesiens zu den BRICS-Staaten als vollwertiges Mitglied, das ihrer Ansicht nach eine wichtige Rolle bei der Vereinigung des Ostens und des globalen Südens spielen wird. Das sagte das russische Außenministerium am Donnerstag, den 9. Januar. Brasilien, das seit dem 1. Januar 2025 der rotierende Präsident der Union ist, gab am 6. Januar die Aufnahme Indonesiens in die BRICS-Staaten bekannt. Nach der Erklärung des russischen Außenministeriums begrüßt Russland den Beitritt der Republik Indonesien zu den BRICS-Staaten ab dem 1. Januar 2025 als vorwärtiges Mitgliedsland. Nach der Erklärung ist Indonesiens Kandidatur im Rahmen der ersten Welle der Block Erweiterung auf einem Gipfel in Johannesburg, Südafrika im Jahr 2020 vorgestellt und vorläufig genehmigt worden. Indonesien hat angesichts der Durchführung von Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 beschlossen, die offizielle Kandidatur Jakartas zu verschieben, bis das neue Staatsoberhaupt sein Amt antritt und eine Regierung gebildet ist. Indonesiens Kandidatur sei von allen BRICS-Mitgliedsländern einstimmig angenommen worden, teilte das Ministerium mit. Demzufolge wird der Beitritt Indonesiens zu den BRICS die Autorität des Blocks weiter stärken und den globalen Süden und Osten konsequent vereinen, um eine gerechtere und ausgewogenere multipolare Weltordnung zu schaffen. BRICS ist ein Zusammenschluss verschiedener Regierungen, der 2006 gegründet wurde. Vollständige BRICS-Mitglieder sind neben Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, mittlerweile auch Ägypten, Äthiopien, der Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien. Das war unser Indonesien.
Aku mencintaimu tanpa syarat. Aku rela menunggu sangat lama. Katamu suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu.
Indonesia.
Program Bunda Baris Indonesia will ich Ihnen die Wajak-Insel in Südwesten Papuas vorstellen. Die Bundesrepublik Raja Ampat in Südwesten Papuas ist immer noch das Traumziel für die Touristen. Einer der bekanntesten Orte ist die Insel Wajak. Diese Insel ist bekannt für eine Reihe von Karstinseln, die oft im klaren blauen Wasser liegen und eine außergewöhnliche Sonnenlandschaft bilden. Wajak ist ein Symbol für die Naturwunder Indonesien, das ausländische Touristen anzieht. Die Bundesrepublik Wensi, die Wajak-Insel, müssen möchten mit ihrer Reise von Sorong nach Waisai, der Hauptstadt von Raja Ampat, beginnen. Von Waisai aus kann die Reise fortgesetzt werden, indem sie für einige Stunden ein Boot mieten. Wenn sie in Wajak ankommen, können sie sofort verschiedene aufregende Aktivitäten genießen. Sie können wie zum Beispiel im kristallklaren Wasser schnorcheln, zwischen den reichhaltigen Korallenriffen tauchen oder den Hügel erklimmen. Um den spektakulären Ausblick auf die Inselkette von oben zu genießen. Jede Ecke von Wajak ist ein Paradies von Fotografie, dem Haber und Naturschönheit. Die Bundesrepublik die Wajak-Insel symbolisiert den Süd des Meeres. Als Teil des Südgebietes von Raja Ampat werden die Touristen während des Besuchs aufgefordert, die Soberkeit und Umweltträglichkeit zu erhalten. Mit ihrer ruhigen Atmosphäre und der atemberaubenden Schönheit ist die Insel Wajak das perfekte Ziel, um der Hektik der Stadt zu entkommen. Die Bundesrepublik das war wunderbares Indonesien mit der Wajak-Insel in Südwesten Papuas. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Mari Berbahasa Indonesia oder auf Deutsch Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesischen Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesischen Bildungs-, Kultur-, Forschungs- und Technologieministerium. Der heutige indonesische Unterricht hat Di Bali oder auf Deutsch in Bali zum Thema. Liebe Zuhörer, nun werden wir ein Gespräch mit dem Titel Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah oder auf Deutsch Ngaben ist eine Einäscherungszeremonie zu hören. Das Gespräch ist zwischen Chris, einem australischen Vlogger und dem Besitzer einer Jugendherberge. Das Gespräch fand statt als eine Prozession von Menschen die Straße entlang vor der Jugendherberge, die Einäscherungszeremonie durchführte. Der Wirt erklärte Chris die Bedeutung der Einäscherungszeremonie. Bitte hören Sie das Gespräch kurz.
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Liebe Zuhörer, nachdem wir das Gespräch zwischen Chris und dem Wirt gehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah oder auf Deutsch Ngaben ist eine Einäscherungszeremonie zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Ngaben. Ngaben, auf Deutsch Einäscherungszeremonie. Adalah. Adalah, auf Deutsch ist. Upacara. Upacara, auf Deutsch die Zeremonie. Pembakaran. Pembakaran, auf Deutsch die Einäscherung. Oder die Verbrennung. Jenazah. Jenazah auf Deutsch der Leichnam. Umat Hindu, umat Hindu auf Deutsch die hinduistische Gemeinde. Di Bali auf Deutsch in Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Auf Deutsch Ngaben ist eine hinduistische Bestattungszeremonie auf Bali. Ramai sekali. Ramai sekali. Auf Deutsch sehr voll. Pura. Pura. Auf Deutsch der hinduistische Tempel. Ada. Ada. Auf Deutsch da. Acara. Acara. Auf Deutsch das Programm. Liebe Zuhörer, im Gespräch hören wir den Satz Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Oder auf Deutsch Ngaben ist eine Einäscherungszeremonie. In diesem Satz gibt es das Wort adalah. Adalah. Auf Deutsch ist. Das Wort adalah. Adalah oder auf Deutsch ist. Dient dazu, die Definition oder Bedeutung von etwas zu kennzeichnen. Das Wort adalah, adalah oder auf Deutsch ist, in diesem Satz markiert die Definition von Ngaben. Ngaben wird als upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Oder auf Deutsch eine Einäscherungszeremonie für die Hindus auf Bali. Andere Beispiele. Hören wir uns ein Beispiel für die Verwendung des Wortes adalah oder auf Deutsch ist an, das als Definitionsmarker fungiert. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. Jenazah adalah tubuh orang yang sudah meninggal. Auf Deutsch: Eine Leiche ist der Körper einer verstorbenen Person. Umat adalah para pengikut suatu agama. Umat adalah para pengikut suatu agama. Auf Deutsch: Umma sind die Anhänger einer Religion. Liebe Zuhörer, eine der Touristenattraktionen Balis ist das typische Wahrzeichen in Form eines Tempels. Man nennt den Tempel Pura. Der Tempel oder Pura ist eine Kultstätte für Hindus. An verschiedenen Orten auf Bali finden Sie die Tempel oder Puras mit markanten Baustrukturen und Ornamenten. Liebe Zuhörer, bevor wir unseren heutigen Indonesisch-Unterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch zwischen Chris und dem Wirt Kucu. Damit können Sie den heutigen Indonesisch-Unterricht besser und klarer verstehen.
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mit dem Titel Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah oder auf Deutsch Ngaben ist eine Einäscherungszeremonie. Hoffentlich ist diese Ausgabe für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Kroncong-Lied mit dem Titel Bunga Abadi, gesungen von Ayu Sakti, mit der Gruppe New Normal Kroncong. Das von Rio Klapi komponierte und populär gemachte Lied wurde am 1. März 2024 herausgegeben. Dieses Lied erzählt über die Begegnung mit einer speziellen Person. Dieses Lied ist auch eine Form der Wertschätzung von Rio Klapi nach einem Zauber der Liebe und der Dankbarkeit an die Existenz der geliebten Personen. Durch das Lied Bunga Abadi musste Rio Klapi allen Zuhörern die echte Bedeutung der Liebe erinnern und daran, wie wichtig es ist, die derzeitige Beziehung immer aufrecht zu erhalten. Liebe Zuhörer, hier ist Ayu Sakti mit der Gruppe New Normal Kroncong mit dem Lied Bunga Abadi oder auf Deutsch Ewige Blume. Viel Spaß beim Zuhören.